Verantwortlich für diese Sendung Esperantowelle am 19. Mai 2010 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperantowelle über MB Radio Treff 88,0.
London, wenn es noch was denn so, Salamondo, Iras Porta Boco, hörten die Leute Facila Vento, nun de loco, Flugucci al loco, ne al glavo, sangon sui fanta, Gila Roman, Tiras Familion, alla monte eterne militanta, ci promessa sancta harmonion.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Wir sind die Redaktionsgruppe Esperantowelle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Im Studio sind heute René, Werner und Werner. Und heute ist unsere Themensendung dran. Das heißt, wir haben uns ein generelles Thema und dazu einzelne Beiträge ausgesucht. Und zwar heißt das Thema heute Informations- und Bildungssysteme in der Esperanto-Welt.
Oder ja, wie heißt das? Der Originaltitel lautet ja Intercultura Educado per Esperanto. Das heißt also interkulturelle Erziehung per Esperanto. Denn wir haben ja als Esperanto-Freunde der Welt, nicht nur in Neubrandenburg, ja folgendes Problem. Jede große Sprache, ob Chinesisch oder Englisch oder Französisch, sind ja, wenn man diese Sprachen vermittelt, haben die immer einen Hintergrund, haben einen kulturellen, geschichtlichen Hintergrund und vor allen Dingen einen ökonomischen Hintergrund. Alle englischsprachigen Länder wie die USA, wie England, Deutschland, verbreiten jedes Jahr Milliarden aus, jährlich, um das Englische zu verbreitern, die Basis des Englischen. Und das geschieht natürlich auch mit mehr oder weniger Gewalt, indem man einfach sagt, wenn du in unserem Betrieb in Deutschland arbeiten willst, unsere interne Sprache in Deutschland des Betriebes ist Englisch. Und schon hat man die Leute an der Angel und so weiter. Wir wollen aber darauf gar nicht weiter eingehen, nur das haben die Esperanto-Freunde nicht. Wir haben keinen Staat. Wir haben keine geschlossene Gesellschaft, es gibt noch nicht mal ein Esperanto-Dorf, von einigen wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Es gibt also keine in sich geschlossene Sprechergemeinschaft, keine Wirtschaft, die dahinter stehen, keine politische Kraft, keine Lobby, nix. Wir haben nur die einzelnen Menschen. Aber, und nun kommt ein Aber, sonst würden wir hier nicht am Mikrofon stehen, wir sind eine wirklich weltweite Diaspora, also überall gibt es uns und überall gibt es, wenn auch kleine, aber es gibt Gruppen in allen Kontinenten, in fast allen Ländern der Welt, die mit großer Begeisterung und mit großer Nachhaltigkeit das Esperanto vermitteln und verbreitern und werben dafür. Ganz, zuerst geht es ja darum, einfach die Menschen aufzuklären, dass es Esperanto gibt. Und wir haben uns einen Artikel herausgenommen, und zwar von einem Radojan Petrovic aus Serbien. Das ist ein Wissenschaftler, der sich mit dem Problem des Esperanto in der Hinsicht auseinandersetzt, welche Situationen haben die Esperanto-Leute der Welt oder welche Ausgangsfrage und mit welchen Methoden wollen und können und dürfen sie Esperanto vermitteln. Ich sagte ja schon eingangs, wir haben leider keinen kulturellen, keinen wirtschaftlichen Hintergrund und auch nur einen kleinen geschichtlichen Hintergrund. Wir müssen also eine ganz andere Methode anwenden, als diejenigen Großsprachen, die aus der satten Überheblichkeit ihrer Macht ihre Sprachen vermittelt haben. So. Und nun ist das der Aufhänger und wir werden sehr virtuos jetzt über alle möglichen Dinge sprechen, die damit zusammenhängen, was macht die Esperanto-Schaft der Welt. Wir wissen ja nicht, sind wir nur 300.000 oder 3 Millionen Anhänger. Niemand zählt sie, aber wir sind eben eine kleine Sprechergemeinschaft, die aber in sich, ich sagte es, wir haben dieses und jenes nicht, wir sind aber sehr gut organisiert. Wir haben zumindest bis jetzt, es gibt natürlich auch neue Tendenzen, mit denen wir uns aber noch nicht heute hier auseinandersetzen müssen, das ist, dass die neue Esperanto-Generation, die langsam heranwächst, die möchten unsere Strukturen mehr oder weniger auflösen. Aber dazu kommen wir dann noch, weil wir, der Werner und Werner, wir beide haben uns auf dieses Thema vorbereitet, dann darüber sprechen. Die Regie sagt in Form von René, es kommt jetzt Musik.
Ja, das habe ich, liebe Hörer, das habe ich bei der Ansage gar nicht erwähnt, dass wir zwischen den einzelnen Beiträgen wieder eine kleine Pause machen für Sie und für uns und dann Musik einspielen. Und wir werden uns bei den Beiträgen abwechseln. Das hat Dana eben schon gesagt. Und René, welche Musik gibt es nun?
Von Rainer Konrads CD den ersten Titel, Kiambi, wenn wir. Dann lassen wir den mal singen.
Liebe Hörer und Hörer, unser Beitrag, oder ich habe mir zu dem Begriff Info- und Bildungssystem in der Esperanto-Bewegung mal im Netz, wie ich das immer mache, umgeschaut und bin da unter diesem Begriff und auf einen Mauro Latorre gestoßen. Das war mir natürlich, der Name war mir vollkommen unbekannt, aber in dem Zusammenhang kam auch der Begriff Eli und das sagte mir vom Namen her etwas.
Und das ist Eli?
Ja, Eli ist die Esperanto-Abkürzung für Internationale Liga der Esperanto-Lehrer. Ja. Und da gibt es noch einen etwas schon älteren Artikel von Mauro de la Torre, Das ist also ein Italiener und mir kam der Nachname, denke ich, wie halt mit großem L geschrieben, habe ich mal ins Wörterbuch geguckt, das heißt der Turm.
Ja.
Also Mauro der Turm. Und der hat zum Beispiel geschrieben, weil ich was von Eli sagte, 3 Ziele für Eli, die er hier mal formuliert hat. Also der internationale Verband der Lehrer, das Brandte Verband, verbindet weltweit die Lehrer, die eine neue Sprachordnung auf der Basis der Plansprache Esperanto unterstützen. Mal ganz kurz zusammengefasst, was das für Leute sind. Und er hat formuliert als erstes Ziel, unter der Voraussetzung weltweit, sagte er, gibt es mehrere 10 Schulklassen. Das ist also schon, dieser Text ist schon über 10 Jahre alt, in denen Esperanto gelehrt wird. Die Lehrer dieser Klassen, die gegen viele Widerstände arbeiten müssen, gilt es durch Eli zu unterstützen. Solche Widerstände, es führt er an, sind zum Beispiel Vorurteile, fehlende Mittel, Isoliertheit. Das sind die gravierendsten von denen. Als zweites Ziel hat er formuliert, außer dieser Vorhut, die wir weltweit haben, gibt es viele Esperanto-Lehrer, Hunderte, vielleicht auch 1000. Das weiß keiner genau, die keine Möglichkeiten haben, an ihren Schulen Esperanto zu lehren. Auch ist es nötig, diesen Esperanto-Freunden zu helfen, ihnen Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen. Und das dritte Ziel ist das schwerste, nämlich über die Grenzen der Esperanto-Bewegung hinaus mit anderen Lehrerorganisationen weltweit und auch Erziehungsinstanzen zusammenzuarbeiten. Niemand denke, dachte noch dazu, dass das morgen schon erreicht werden kann. Das fand ich natürlich sehr gut. Aber ich habe noch mal eine kurze Ergänzung, die kann ich gleich mit anfügen, zu Eli. Was habe ich nämlich gefunden, auch unter Eli? Einen Bericht der Landessektion von Eli für das Jahr 2008. Inzwischen ist Stephen McGill Leiter dieser Sektion, gehört die zu UEA?
Ja.
Ja. Und da habe ich nur mal kurz daraus entnommen, dass es insgesamt 32 Staaten oder Ländersektionen von Eli gibt auf der Erde und im Jahr 2008 haben aber bloß 19 berichtet. Da sieht man natürlich, alles ist nicht so ideal, wie wir es gerne möchten.
Ne? Es können ja nicht überall Preußen wohnen.
Nein, eben. Das ist natürlich klar. Europa ist führend dabei. Die meisten Berichte kamen aus Europa. Aus Nordamerika einer, aus Südamerika einer, aus Asien 3, Australien einer und aus Afrika einer. Immerhin.
Immerhin, ja.
Ja, aber es ist klar, wie Werner schon sagte, es sind nicht alle so gute Bürokraten wie die Teil der Europäer. Und es funktioniert auch nicht alles so, wie man das gerne möchte. In anderen Ländern herrschen sicher oft nicht solche geordneten Verhältnisse wie bei uns. Ne? Und das macht ja viel aus. Gut. Das war also mal mein erster Bericht über, ich wollte noch sagen, wer ist Mauro della Torre? Oder sollen wir das
Ja, das ist ein Sprachwissenschaftler.
Ja. Ich habe hier einen Auszug von.
Ja, dann sag das mal, ja.
Und bei diesem Auszug, ich habe mir natürlich herausgesucht, weil ich nicht wusste, wer das ist, in Wikipedia. Und da stelle ich fest, der Mann ist nämlich vor kurzem gestorben, nämlich im April. Oh. Nee, im März dieses Jahres. Oh. Er ist 1946 in Rom geboren. Mauro La Torre ist natürlich ein eigenartiger Name, weil La Torre der Turm heißt. Ne? Also Herr Mauro de La Torre, der promovierte in mathematischer Linguistik. Das fand ich schon interessant, an der Universität Rom. Er wurde danach Professor für experimentelle Pädagogik im Fach Bildungswissenschaft an der Universität in Rom. Und er lehrte Lernotaxado, das könnte Unterrichtslehrer sein, ne? Oder PC-Unterrichtslehrer und auch Interlinguistik. Er hat viele Artikel geschrieben diesbezüglich. Und er war Präsident von Eli, die ich schon erwähnt hatte, diese Lehrerorganisation weltweit. Und im Rahmen dieser Tätigkeit als Präsident hat er ein Projekt ins Leben gerufen, Interculturo heißt es. Das zielt auf die Gleichberechtigung der kulturellen Erziehung. Und für dieses Projekt hat er den Ehrentitel Esperantist des Jahres bekommen, und zwar im Jahr 2000. Und das war erstmal mein Beitrag, und aus meiner Sicht gibt es den nächsten oder schon wieder Musik.
Musik? Oh ja, dann machen wir Musik, und zwar den Titel Mia Musico, meine Musik.
Ja, der Werner, liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. An den Mikrofonen ist René, Werner und Werner, und wir haben das Thema interkulturelle Erziehung per Esperanto. Und ich gehe mal ganz zurück, der Werner war schon dann in den aktuellen, jetzigen Jahren mit einem Wissenschaftler aus Italien, aber als vor 100 Jahren, vor mehr als 100 Jahren, die Esperanto-Schaft der Welt erstmalig zusammenkam, da haben sie sich überlegt, denn man muss wissen, bis zu diesem Zeitpunkt 1905 hat noch niemand Esperanto öffentlich gesprochen. Das war das erste große Experiment, was ganz sensationell dann auch verlief. Und da haben sie sich während des ersten Weltkongresses Gedanken gemacht, ja, was sind wir denn eigentlich? Sind wir eine Religion? Sind wir ein neues Volk? Sind wir ich weiß nicht was? Da haben sie gesagt, ja, wir müssen eine Deklaration verabschieden, aus der hervorgeht, was will eigentlich der Esperantist oder die Esperantistin. Dann haben sie gesagt, drei Punkte nur. Ich übersetze das direkt aus dem Esperanto, den Menschen verschiedener Nationen die Möglichkeit geben, sich gleichberechtigt miteinander zu verständigen. Ganz wichtig. Also ich muss nicht die Sprache eines anderen lernen, sondern beide Sprecher treffen sich neutral, und keiner lernt die Sprache des anderen, und sie sind gleichberechtigt. Zweiter Punkt. Diese Sprache, diese gemeinsame neutrale Sprache, soll auch Frieden stiften. Zumindest dachte man sich das damals. Sodass die öffentlichen Institutionen in den Ländern, in denen verschiedene Nationen vertreten sind, mögen sich nicht mit Sprachenkonflikten beschäftigen oder sie austragen, sondern da, wo es verschiedene Nationen gibt in einer internationalen Institution, soll man eine neutrale Sprache nutzen, die nicht aus einem der Nationen kommt. Das war natürlich eine
sehr mutige Entscheidung, das in die Grundsätze aufzunehmen, die bis heute noch gelten. Und drittens haben sie gesagt, man soll die Publikationen von Werken ermöglichen und befördern, um die Literatur, die internationale Literatur den Menschen zugänglich zu machen. Also ins Esperanto übertragen oder Esperanto-Originalwerke nehmen, seien sie von Goethe oder Shakespeare oder chinesischen oder indianischen oder anderen Schriftstellern, sodass ein Mensch, der irgendwo ganz alleine in Murmansk sitzt oder in Südafrika in der Lage ist, ohne eine Nationalsprache der anderen zu beherrschen, dieses als Literatur dann zu sich zu nehmen. Also drei Punkte, die so harmlos erscheinen, die aber bis zum heutigen Tage die Idee, das Esperanto also immer noch bestimmen. Und das nannte sich damals und heute noch La Declaratio pre Esperantismo, weil man ja nicht wusste, wer sind wir eigentlich. So, und nun kommen wir wieder 100 Jahre weiter in die heutige Zeit, Werner. Und wir hatten unterbrochen mit der Musik, oder warst du schon damit fertig?
Ja, ich kann mein nächstes Thema anfangen.
Denn. Gut.
Oder wie weit sind wir? Wie viele Minuten haben wir?
Oh, 21.
Ja, ja, ich meine, wegen der Musik. Wie lange hat er gesprochen?
Nein, wir haben ja gerade erst angefangen, nicht?
Ja. Du kannst doch ruhig wieder mit der Musik spielen. Und,
soll ich?
Ja. Und lass sie auch zu Ende spielen, denn wir haben ja eigentlich genug Zeit.
Jetzt nehmen wir den Titel in der Pasche vor, schreite nicht davon. Bitte nicht weglaufen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben heute unsere Themensendung und unser einziges Thema für heute heißt Intercultura Educado, also Erziehung per Esperanto. Und Werner, du hast da eine Liste, mal etwas ein bisschen weg von unserem Thema, über die Esperantisten des Jahres. Die werden jedes Jahr gewählt und dann bekannt gegeben. Es gibt aber kein Geld dafür, das ist nicht üblich im Esperanto.
Ja, da komme ich dann drauf, ja.
Kommen wir noch dazu.
Ja, ja, das ist ja drin in meinem...
Ja, das wird noch nicht lange gemacht, das ist erst seit kurzer Zeit.
Ja.
Und, ja, trag das mal vor.
Ja, bei meinen kurzen Informationen über Mauro La Torre hatte ich ja erwähnt, dass er als Präsident von Eli im Jahr 1998 ein Erziehungsprojekt Interculturo in Gang gesetzt hat, das seitdem läuft und dass er dafür ausgezeichnet wurde mit dem Ehrentitel Esperantist des Jahres. Und nun frage ich mich, was ist das? Das möchte ich gerne nochmal erläutern. In der Zeitschrift La Ondo de Esperanto, woher kommt sie?
Das ist eine alte russische Zeitung, die hat diesen Namen schon seit über 100 Jahren. Mhm. La Ondo de Esperanto, und die wurde wieder neu begründet, ja, von russischen Esperanto-Freunden, die derzeit in Ostpreußen, in Königsberg sehr aktiv sind. Mhm. Und die haben diesen alten, berühmten Titel wieder genannt.
Ja, also in dieser Zeitschrift La Ondo de Esperanto Nummer 10 von 1998 schreibt Alexander Korjenko unter dem Titel Ende des Dinginia Eminentuloin, beziehungsweise in Deutsch unsere bedeutenden Persönlichkeiten würdig auszeichnen. Die Frage ist, schreibt er, wie wir selbst unsere Helden beachten. An Prämien mangelt es eigentlich nicht. Es gibt zum Beispiel die Gucci, die finanziert von religiösen Japanern, oder Kulturprämie von der Stiftung Fame zusammen mit der Stadt Aalen, oder ein Literaturjahresprämie von Orsiek und LFQ. Was das ist, weiß ich nicht.
Oh, das weiß ich leider auch nicht.
Diese, und dann gibt es die Prämie Fein oder Fühne.
Mhm.
Zweijährig von der UEA an aktive Landesverbände. Aber unglaublich, sagt er, es gibt keinen Ehrentitel für sehr hervorragende Personen in unserem Esperanto-Land. Deshalb hat sich La Ondo de Esperanto bzw. die Redaktionsgruppe darüber Gedanken gemacht und einfach beschlossen, diese Lücke schließen wir. Haben sie gesagt und haben etwas veranlasst, nämlich haben sie proklamiert den Ehrentitel Esperantist des Jahres und diese Proklamation veröffentlicht. Und das gibt es eben seit 1998. Und da ist es so, es gibt zwei Kommissionen. Eine Kommission schlägt Kandidaten vor bis zum 1.12. Und eine andere wählt drei Kandidaten aus diesen vorgeschlagenen. Dann kommt es über diese drei zur Abstimmung. Die Kommission, glaube ich, die hat 13 Stimmen. Also
wer kommt das Esperanto-Volk? Oder?
Na, das ist eine Kommission berufen worden.
Ach, das ist eine Kommission.
Genau. Die wählt dann aus und bis 15.12., also den Geburtstag Samenhofs, wird das erledigt und die Zeitschrift La Onda de Esperanto veröffentlicht dann im folgenden Januar den ausgewählten Esperanto-Freund und benennt ihn öffentlich als Esperantist des Jahres.
Wow. Ja, und wer war dann das alles so in den letzten 10 Jahren?
Ja, ich habe, da muss ich mal einen kleinen Moment mal gucken hier bei meinen Unterlagen. Hier habe ich es. Das ist nun seit 1998 erfolgt und der erste Kandidat, der auch ausgewählt wurde, war William Old, oder wie heißt er?
Das ist ein schottischer Schriftsteller, ein sehr berühmter, hat auch Lehrbücher geschrieben in Englisch und Schottisch.
Ja. Man findet also unter www.esperanto.org/ondo. Und so weiter, also das ist also die Internetseite dieser Zeitung, Ondo de Esperanto, da findet man sowas. Und da habe ich dann auch gefunden, der erste war William Old und die Stimmenzahl, er ist mit 6 Stimmen gewählt worden. 4 waren für Corsetti, 2 für Kutny und Harrison und Pierce hatten nur eine Stimme.
Ja, das sind alles verdiente Anhänger unserer Sprache.
Ja, ich kann sie jetzt mal, dann gibt
es noch einige davon.
Ja. Der erste war also William Old, dann gab es einen Enderby.
Enderby ist ein Diplomat. Enderby ist ein australischer Diplomat an der UNO.
Aha.
War also der Vertreter von Australien in der UNO und eben ein sehr bekannter Esperanto-Freund.
Ja. Im Jahr 2000 waren es dann 3, unter anderem Mauro Latorre.
Das war also ein Mathematik-Sprachwissenschaftler.
Dann ein Hans Backer und ein Juko Lindstedt.
Ja, Hans Backer ist einer, der in der Organisation, im Esperanto-Weltbund sehr aktiv ist, aus Holland. der insbesondere sich beschäftigt mit den Esperanto-Landesverbänden in Afrika.
Ja, und im Internet findet man dann, wo ich diese Namen alle finde, gleich immer unter dem Namen, steht immer gleich dabei, Interview mit.
Ja.
Nicht? Das sind also immer Interviews drin. Dann 2001, der ist natürlich bekannt, Osmo Bulla, oder heißt er Balla? Oder?
Bulla, der ist ein Finne, der leitet seit vielen Jahren unser Zentralbüro in Rotterdam, in den Niederlanden, bei der Königin und ist sozusagen die graue Eminenz der internationalen Esperanto-Bewegung.
Ja, dann weiß ich nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, dann kommt 2002 Michel Duc Guninaz.
Oh, den kenne ich leider nicht.
Dann im Jahr.
Der hat die Überarbeitung vom neuen PIF geleitet.
Aha. Ach ja, das PIF, das ist unser wichtigstes Esperanto-Wörter, ein Lexikon eigentlich. Ein richtiges Lexikon, Sprachlexikon. Das ist ein Franzose, kommt aus der Esperanto-Arbeiterbildung.
Ja, im nächsten Jahr 2003 David Abfergus.
Oh, das weiß ich auch nicht, wer das ist.
Dann 2004 Helmer Frank.
Helmer Frank ist ein Sprachwissenschaftler aus Paderborn, Professor. Er hat viele Jahre die, ja, wie hieß denn das, die Akademie des Esperanto.
Ja, im Jahr 2005 Povilas Jegorovas.
Das ist Litauer.
Ja. Im Jahr 2006 Bertilo Wennergren.
Das ist ein Schwede, auch ein Wissenschaftler, der war übrigens in Neubrandenburg, hat musiziert, er hat ist auch eigentlich ein Sprachwissenschaftler, der zumindest eine Zeit lang in Südkorea tätig war.
Jetzt kommt jemand, den wir alle drei schon gesehen und mit ihm gesprochen haben, nämlich 2007 Peter Silva.
Peter Silva ist ein Deutscher, leitet das Esperanto-Zentrum in Herzberg am Harz.
Ja, nicht, den haben wir alle schon getroffen und gesehen. Ja. Im Jahr 2008 Ilona Kutny.
Das ist eine Ungarin, eine Sprachwissenschaftlerin, die an der Universität in Posen, in Polen tätig ist und sie leitet dort Interlinguistik-Seminare international.
Ja, und zum Schluss, was ich noch weiß hier im Jahr 2009, nämlich der Verfasser des Beitrages, wie man sich, der eigentlich mitverantwortlich ist für die Proklamation dieses Titels,
ja. Ne?
Dieses Ehrentitels, ja. Alexander Korjenko.
Alexander Korjenko, ja. Das ist ein Russe, kommt eigentlich aus dem Ural, ist dann nach Königsberg gezogen, die westlichste Provinz von Russland. Und seine Hauptbeschäftigung ist seit dieser Zeit, seit 20 Jahren circa, die Herausgabe von russischer Literatur, also Übersetzungen alter und neuer, moderner russischer Literatur. Und er beschäftigt sich als Esperantologe auch mit der Esperanto-Geschichte und hat schon verschiedene Bücher über die Esperanto-Geschichte und berühmte Leute veröffentlicht. Also in jedem Jahr gibt er etliche Bücher heraus. Und es ist wieder Zeit für Musik.
Ja, und der Titel passt zum Thema, und zwar Esperanto. Komm, nicht übersetzen.
Frag mich mal, was machen wir nun?
Ja, sag mal, wie heißt denn unser nächster Abschnitt, den du jetzt
bringst? Ja, zu diesem großen Thema interkulturelle Erziehung per Esperanto. Da fragt man sich natürlich, vor 20, 30, 40, 50 Jahren haben wir Kurse organisiert in der Welt und auch in der Brandenburg. Jeden Dienstag 18 Uhr oder 20 Uhr kamen wir zusammen und haben getreulich alle Lektionen bearbeitet. Das ist leider vorbei. Das gibt es noch, aber nicht mehr so intensiv, zumindest nicht bei uns. Und nun wurde aber für Esperanto das Internet erfunden. Die Idee ist also folgende, da wir ja weit verstreut sind in der Welt, irgendetwas zu machen, um trotzdem Interessenten zu finden, nicht nur zu interessieren, sondern sie auch dann sprachlich auszubilden und sie in der Sprache fit zu machen. Und dazu haben die Esperanto-Freunde in den letzten 20 Jahren etliche Dinge erfunden, sage ich mal, die sind ganz brillant und funktionieren. Zum Beispiel die Lehrer haben eine Internetplattform, die heißt Educado, educado.net. Sie richtet sich an Lehrer, an Esperanto-Lehrer, als auch an Lernende, die das also lernen wollen. Und die sagen, wir geben hier über diese Plattform, vermitteln nicht nur die Sprache als Sprachmaterial, sondern auch viele Informationen an diejenigen, die Esperanto lernen möchten, zum Beispiel ein Katalog aller Lehrbücher oder eine Lernothek, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Lernilateca, also eine Reservematerial für Esperanto-Unterricht. Oder wie sind die Esperanto-Lehrer verteilt in der Welt? Wie werden die Landesexamen durchgeführt? In Deutschland werden die Examen für Kursusleiter geprüft und auch für Anfänger, die also irgendwann mal angefangen haben zu lernen, durch das Deutsche Esperanto-Institut. Die prüfen also, ob diese Sprache auch wirklich die richtige ist, damit es nicht verkehrt geht. Oder es gibt eine Filmothek oder ein Leseraum, wo man Bücher durchblättern kann. Oder es werden verschiedene Kurse innerhalb dieses educado.net angeboten und so weiter. Da kann man auch korrespondieren, man kann über Sprachenthemen diskutieren, die gibt es eine andere Plattform und so weiter und so weiter. Also ganz toll, man kann sich an bestimmte Personen wenden, wenn man Sprachprobleme hat, also sprachliche Probleme hat und so weiter. Das ist also und übrigens in verschiedenen Sprachen und vielen in der Welt, also beginnend bei Französisch, Brasilianisch, also Portugiesisch, US-Englisch, das britische Englisch, Ivrit oder Japanisch oder, und ich glaube sogar in Deutsch wird das angeboten. Die haben dann auch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Rundschreiben, ein Circulero, das dann alle diejenigen, die es haben wollen, bekommen und so weiter und so weiter. Und sie halt kommen auch zusammen. Das ist zum Beispiel eine Plattform, educado.net, das die Esperanto-Leute erfunden haben. Nur für Lernende weltweit gibt es lernu.net, das heißt also lerne, ist ein Imperativ, und die gibt es auch in verschiedenen Sprachen. Übrigens ist das nur eine kleine Handvoll von Menschen, die das organisieren. Das sind vielleicht nur 40, 50 Personen ganz in der Welt verteilt, die verschiedensten Sprachen, vielleicht sind es auch mehr, ich weiß es nicht genau, aber eine überschaubare Menge von Personen, die einerseits diese Plattform in den jeweiligen Nationalsprachen anbieten und auch gemeinsame Elemente darin und die eben nur in Esperanto sind. Und da kann man also Scherze, erst einmal übersetzen. Man kann lernen, wie sind die verschiedensten Regeln. Wir haben ja nur 16 Regeln. Und das wollen wir nicht heute hier sehr ausführen. Dann sind alle grammatischen Feinheiten werden angeboten. Es werden Filme in Esperanto angeboten. Es werden immer wieder neue Kurse angeboten. Oder diese Lerno, so heißt diese Rubrik ja, die treffen sich auch regelmäßig. Und und wie gesagt, ein breites Angebot an verschiedensten Nationalsprachen, bis auch kleine.
Ja, Sorbisch habe ich in der Liste gefunden.
Oder Sorbisch, natürlich Sorbisch und Esperanto. Oder wenn man nun hier im deutschen Sprachraum bleibt, wie soll man sagen, also deutsche Sprache und deutsches Reich, hört sich so komisch an. Also die Österreicher, die Schweizer und die Deutschen schließen sich so ein bisschen zusammen, Esperanto-mäßig. Und die beispielsweise bieten im Deutschen Esperanto-Bund einen Fernkursus an. Dieser Fernkursus, der muss natürlich bezahlt werden. Der wird von einem Pädagogen geleitet, hier im Osten, in den neuen Bundesländern. Und er ist also ein Fernkursus von Dirk Windmann, den man dann für ein paar Euro erwerben kann und bekommt dann sowohl Betreuung, Hilfe von 10 Lektionen und man wird auch vermittelt, wenn man also ganz neu ist, nach einer gewissen Zeit kann man also, wird man gefragt, habt ihr Lust, vor Ort euch mit den Esperanto-Freunden zusammenzufinden, dann wird das vermittelt. Dann werden auch andere Fernkurse angeboten, die per Computer funktionieren, oder ja, wo man bei Esperanto-Treffen etwas lernen kann. Das machen die in der Brandenburger auch. Unsere sogenannten Wochenendseminare. Und alles das wird bei dem Angebot Fernkurse im Deutschen Esperanto-Bund. Und ich bringe ja nur Auszüge, es gibt ja viel mehr. Die deutsche Esperanto-Jugend, und vor allem, das ist ein Teil des Deutschen Esperanto-Bund, also die Jugend, die haben auch ihre Angebote. Und beispielsweise gibt es innerhalb des Deutschen Esperanto-Bundes einen anderen Kursus, der nennt sich Esperanto im Dialog, Esperanto en Dialogo. Und das sind, ich glaube, 50 Lektionen, das ist erstmal ein bisschen schockierend. Und, hat nicht 50 Lektionen, das ist ein anderer Kursus, den ich hier nicht erwähne. Und der wird auch betreut durch Esperanto-Lehrer, durch also geprüfte Esperanto-Lehrer. Und der Werner hat ja schon darüber gesprochen. Diese sind wieder Mitglied im Weltverband der Esperanto-Lehrer und so weiter. Ja, das ist also nur eine kleine Auswahl über Kurse. Nee, einen habe ich noch zum Abschluss. Da gibt es, das hat der René, ist der Redakteur unseres Vereins und unseres Landesverbandes. Da hat er also ein Angebot, ganz bescheiden, Kurse. Unsere Netzseiten sind ja zweisprachig. Wäre auch mal ein Thema für eine ganze Themensendung. Und da hat er also unter dem Namen in Esperanto, Curso de Esperanto, also Esperanto-Kurs, aber in Deutsch, wo man verschiedene Sprachen anbietet wiederum, wie man Esperanto lernen kann. In diesem Falle sind das 12 Lektionen. Das geht dann los mit Übungen zur Aussprache. Da kann man also nicht nur hören, da wird also dann Esperanto gesprochen von jemandem. Dann gibt es eine Pause, dann soll man sich selber dort äußern, per Mikrofon. Und dann wird das automatisch geprüft, ob das so ungefähr richtig ist. Und dann kann man also dort auch korrigiert werden. Und dann gibt es da in diesem Kursus einen Korrekturdienst, einige Bildschirmangebote mit Filmen und Bildern und man kann sie auch runterladen. In der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, wird im Esperanto alles kostenlos weitervermittelt. Wir haben ein altes Wort aus der Esperanto-Arbeiterbewegung, du hast das Esperanto kostenlos empfangen, also gibt es auch kostenlos weiter. Und wenn es was kostet, dann immer nur die materielle Werte, wenn man Bücher erwirbt. Ja, dieser Kursus, ich weiß gar nicht, wer ihn stützt, den gibt es bisher in 23 Sprachen und das wächst natürlich immer, wenn sich jemand findet, das zu übersetzen, dann wird das dann erweitert natürlich. Ja, die machen natürlich auch Treffen und sie treffen sich zumindest einmal, die Interessenten im Das nennt sich Esperanto Sommerkursus und der ist in diesem Jahr im Juli, Anfang bis Mitte Juli und Einzelheiten will ich hier nicht weiter sagen. Da wird aber auch dann ordentlich und fleißig gelernt. Ja, das ist alles. Dann gibt es nochmal Musik.
Ja, und zwar den Titel Via Nocto, Deine Nacht. Wie ist Schlafmann?
Auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle. Als nächstes bin ich dran wieder mit dem Projekt Intercultura. Was ist das Projekt Intercultura? Für das Mauro La Torre als Esperantist des Jahres ausgezeichnet wurde. Aus einem Resümee von Radoj Jica Petrovic habe ich Folgendes unter anderem entnommen. Das Projekt Intercultura zielt auf mehr Motivation des Esperanto-Lernens, auf die ständige Bekräftigung der Erziehungswerte des Esperanto, ich weiß nicht, ob ich das gut übersetzt habe, und auf die Verbreitung des Esperanto durch praktische Anwendung. Ein interkulturelles Forschungsnetzwerk gestaltet nämlich die Handlungsstruktur von IK, also von Intercultura. Das Netz besteht aus IK-Gruppen, das können Schüler, Studenten, Jugendgruppen sein und auch Einzelpersonen zwischen 8 und 30 Jahren. Also diese Gruppen und diese Einzelpersonen, die sich für verschiedene kulturelle Themen, für Lebensweisen und für Wertesysteme interessieren. Diese Gruppen oder Personen, die ungefähr gleichaltrig sein sollen, aber auch aus verschiedenen Erdteilen und, sein können und am selben Thema interessiert sind. Die organisieren sich mit diesem Forschungsnetz per Weltnetz und diskutieren und bearbeiten gemeinsam ihr Thema. Gleichzeitig nutzen sie also Esperanto als Sprache im Netzwerk, erweitern ihren kulturellen Horizont und entwickeln ihre Forschungs- und Kommunikationsmöglichkeiten und Fähigkeiten. Das ist also das Anliegen dieses Projektes Intercultura, Menschen im Alter zwischen 8 und 30 als Gruppe oder als Einzelpersonen dazu zu bringen, sich mit sie interessierenden kulturellen, internationalen Themen zu beschäftigen. Das ist der Sinn dieses ganzen Projektes und dafür hat er auch seinen Ehrentitel bekommen.
Und wie gesagt, zu Recht, ich fasse das noch mal zusammen. Ich fasse das nicht zusammen, sondern ich habe aus diesem Artikel Intercultura Educado nur vier Punkte, die das zusammenfassen. Und Der erste Punkt, ganz kurz, ist, wie funktioniert das? Das Erwerben von Basiskonzepten der verschiedenen Kulturen. Damit also gemeint ist, dass man also nicht alles gleich verstehen muss, aber dass ich weiß, wie andere Kulturen aufgebaut sind. Oder das Gefühl und das Bewusstsein der eigenen kulturellen Identität. Auch das hört sich so harmlos an. Und wenn wir uns unserer, bleiben wir mal in Deutschland, die Deutschen bewegen sich derzeit in eine Richtung, die ist unwiederkehrbar, weg von der eigenen Kultur, weg von der eigenen Sprache, weg von allem, was uns als Deutsche ausmacht. Und sie möchten so gerne amerikanisiert werden. Und da bin ich hundertprozentig sicher.
Ich bin ja heute Zug gefahren und da war so eine kleine, die sang Kinderlieder in Deutsch.
In Deutsch?
Ich kann mich sogar.
Dann war das eine Ausländerin.
Nein.
Also ich kenne kein deutsches Kind, was ein deutsches Gedicht oder ein deutsches Lied kennt. Dann muss es eine Ausländerin sein.
Nein.
Gewesen sein. Gut, weiter. Dritter Punkt. Anerkennung anderer Kulturen. Auch das ist ein heißes Thema, weil man heute ja, wenn jemand in Deutsch singt, beispielsweise das Mädchen im Zug, das wird ja die Nase gerümpft, nicht? Da wird gestört. Ich weiß das von, wenn ein Konzert ist, also ein Konzert, wo nur Deutsche da sind, und da singt einer Deutsch, der wird ausgepfiffen sofort, nicht? Der wird also ganz aggressiv weggefegt. Und das ist also nicht in Ordnung. Also ich soll andere Kulturen anerkennen, so wie ich selber, also ein gesundes Volk, dazu gehören wir ja nicht, also ein gesundes Volk pflegt die eigene Kultur, pflegt die eigene Sprache, entwickelt sie natürlich weiter, eine Sprache darf nie stehen bleiben und eingefroren werden inhaltlich und ständig sich modernisieren. Also gesunde Völker machen das.
Ja, und gesunde Völker haben auch ausreichend Kinder.
Und sie haben auch Kinder, die Deutschen haben da noch andere Probleme. Aber das wird jetzt zu weit, wir sind ja sprachlich hier orientiert. Das heißt also, ich erkenne auf der Basis, dass ich selber eine Kultur habe, auf der Basis, dass ich selber meine Kultur, meine Sprache und so weiter pflege, dazu gehört auch Religion, Philosophie, erkenne ich automatisch, wenn ich auch wieder gesund denke, die anderen als gleichberechtigte anderen Kulturen an, auch wenn sie ganz anders sind. Und der vierte Punkt zu diesem Thema, das Bewusstsein und die Bereitschaft, die verschiedenen Existenzphilosophien anzuerkennen. Das hört sich so ein bisschen gestelzt an, damit es gemeint, oder früher, vor 20, 30 Jahren, sagte der, also die friedliche Koexistenz. Damit war gemeint, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme, die sich eigentlich nicht mögen, aber trotzdem friedlich zusammenleben und möglichst normale Beziehungen untereinander. Das war also die damalige Version. Hier ist das ein bisschen anders. Hier geht es also von Mensch zu Mensch, von Gruppe zu Gruppe, dass man also bereit ist, andere in ihrer Andersartigkeit anzuerkennen. Sprachlich, kulturell, religiös und so weiter. Das sind die vier Punkte, die das also ergänzen, nicht erweitern, sondern ergänzen auf das, was Werner schon gesagt hat.
Ja, ich habe hier auch noch mal eine kurze Ergänzung, die ich aber nicht mit übersetzt habe, was in diesen Gruppen organisiert und passieren soll. Moment mal. Aus einem großen Topf nehmen sie ihre Themen raus, bearbeiten dann gemeinsam, sie diskutieren über verschiedene Aspekte. Sie vergleichen und erklären oder erklären auf. Große Unterschiede, überhaupt Unterschiede, die sie finden. Oder sie entdecken Gleichartigkeiten in diversen Kulturbereichen. Sie ziehen Schlüsse und präsentieren zum Schluss ihre Ergebnisse ihrer Forschung, die sie gemeinsam und weltweit gegebenenfalls ausgeführt haben. Diesen Satz habe ich vorher weggelassen, aber da wir noch öfters Zeit haben, habe ich ihn noch gesagt. Und jetzt kommt wieder Musik und dann kommen wir.
Jetzt kommt noch mal eine Musik mit dem wunderschönen Titel Mia Giulio. Mia Giulio, mein
Genuss.
Mein Genuss, genau.
Mia Giulio,
Ja, interkulturelle Erziehung. Mal einige wenige Themen, wir haben ja nicht mal so viel Zeit. Worüber diskutieren die so das Nebensächliche? Beispielsweise, wie sind die Feierlichkeiten? Wie werden Geburtstage? Wie werden Feste an den Schulen in den verschiedenen Kulturen gepflegt? Was für eine Musik habt ihr? Was ist nationale Musik? Welche Musikgruppen sind bei euch? Oder was für Tiere gibt es bei euch zu Hause auf eurem Bauernhof? Welche Tiere sind also, die ihr esst oder die ihr als Nutztiere habt? Und welche sind eure Schadbester, eure Schmeißetiere? Was esst ihr? Was esst ihr an den verschiedenen Festtagen? Was esst ihr alle Tage?
Mhm.
In welcher Weise? Wir haben gerade diskutiert über Esswerkzeuge. Nicht? In den asiatischen Ländern isst man anders. Oder Sprache. Wie sind eure Grußworte? Wie begrüßt ihr euch? Was für Redensarten habt ihr? Welche Farben bezeichnet ihr? Wie? Was habt ihr für Numeralien? Welche Alphabete nutzt ihr in euren Völkern? Das sind so harmlose Themen, die auch dazu gehören, auch zur interkulturellen Erziehung.
Ja. Und wir sind schon fast zum Ende da, und dann heißt es nur noch, Wiederholung dieser Sendung am 23. Mai ab 17 Uhr und die nächste Sendung Esperanto Welle ist für den 3. Juni ab 18 Uhr geplant. Für die Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
En la mondon venes nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu ci al loco, ne al glavo sangon sui fanta, ci la homan tiras familion, alla monte eterne militanta, ci promessas sanctam harmonion. Sub la sancta signo dell'estero, collectigas fratres batalantoi, cae rapide crescas la afero, per la voce.